Der Weg des ungezähmten Mannes. Es ist eine Reihe von Predigten. Insgesamt werden es 6 werden. Wir sind jetzt bei Nummer 3 angekommen. Die erste war ja der geliebte Sohn, der zweite war der Abenteurer. Und wenn man jetzt das Video gesehen hat, wie könnte denn das dritte Stadium heißen? Hat einer eine Idee? Krieger wäre auch gut, ja. Gibt es noch ein anderes Wort, was so in dem gleichen Sinnzusammenhang geht? Der Kämpfer, genau. Heute sind wir beim Kämpfer angelangt. Gut, jetzt war ja nicht jeder dabei. Nur mal ganz, wirklich ganz kurz Zusammenfassung von den ersten beiden Teilen. Nochmal der geliebte Sohn. Geht ungefähr bis zur Einschulung, also 6-7 Jahre. Bei jeder Phase gibt es so eine zentrale Frage. Und die zentrale Frage des Sohnes an den Vater in dieser Phase, da bräuchte ich jetzt die erste Folie, lautet: Liebst du mich um meiner selbst willen und auch liebst du mich über alles? Und habe ich einen Ehrenplatz in deinem Herzen, den mir keiner streitig machen kann? Also streitig machen kann... Da können natürlich viele Sachen kommen, die einem das streitig machen können. Sei es andere Kinder, sei es Interessen des Vaters, sei es was auch immer. Also es sollte nichts geben, was diesen Platz streitig machen kann. Und die zentrale Aussage von dieser Phase oder was da besonders wichtig ist, da brauche ich die nächste Folie. Ein kleiner Junge, und hier nehme ich die Mädchen noch mit rein, später trennen sich die Wege so ein bisschen, aber hier ist das noch zusammen, denke ich. Ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen muss hören, erfahren und erleben, dass der Vater ihn bedingungslos liebt und dass er einen besonderen, nur für ihn reservierten Platz im Herzen hat. Das hatten wir eben schon. Das ist das eine Gewicht, sagen wir mal, auf der anderen Seite, so ein Gegengewicht, muss er aber auch hören, erfahren und erleben, dass der Vater auf ihn Acht gibt, dass er so wichtig für ihn ist, dass der Vater gesunde Grenzen setzt und der Sohn so gehorsam lernen kann. Vielleicht nochmal so eine kleine Ergänzung. Jungs müssen Dinge machen, die müssen die erfahren. Deswegen habe ich das auch so betont. Müssen hören, erfahren und erleben, dass das so ist. Gut, das war schon zum ersten Teil. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, der Abenteurer vom letzten Mal. Die zweite Etappe. Da ist es mit den Jahresangaben ein bisschen uneindeutig in dem Buch. Da geht es so 19, frühe Pubertät los, bis manchmal Mitte 20 sollte das gehen. Die zentrale Frage hier ist, also die zentrale Frage des Sohnes an den Vater: Bin ich ein richtiger Kerl? Hab ich es drauf? Ja, deswegen auch dieses Bild da von dem Jungen, der da im Kanu sitzt, auf Wanderschaft, Abenteuer. Ja, der Vater schafft Gelegenheit zur Erfahrung von echten Abenteuern und echter Arbeit. Hier gibt es auch wieder so ein Gegensatzpaar, Abenteuer und Arbeit. Und er gibt ihm die Korrektur, die zum Erfolg führt. Die Ermutigung, es noch einmal zu versuchen und die Bestätigung, ja, du hast es wirklich drauf. Der Vater muss eine Deutung dessen geben, was gerade geschehen ist. Also wenn der Junge jetzt mal scheitert und das wird passieren, dann braucht er jetzt vom Vater die Aussage, du hast es gut gemacht, aber da und da war eine Sache, das heißt, du kannst du nächstes Mal anders machen und jetzt probier es nochmal und dann klappt das. Er braucht das, die Aussage, dass er sich trotz allem bewährt hat und es gut gemeistert hat. Und dieser Junge braucht viele solche Erfahrungen, bis das Herz es wirklich glaubt. Dann wächst in dem Jungen eine innere Stärke, ein Selbstbewusstsein, die er braucht, um dann in das nächste Stadium einzutreten. Ein Mut und eine Tapferkeit, die ihn befähigt, weiterzugehen, auch wenn es mal schwerfällt. Und mit Beginn der Ausbildung dieser Eigenschaften, also Mut, Tapferkeit, Ausdauer, diese Eigenschaften kann der junge Mann dann noch in die nächste Etappe eintreten und sich auf den Weg des Kämpfers machen. Und dann sind wir jetzt vom heutigen Thema. Vielleicht denkt der eine oder vielleicht auch die andere, Moment mal, also wenn man sich erinnert, ich habe ja erzählt, dass Gott idealerweise immer so den Mann initiiert in die nächste Phase hineinführt sozusagen. Und das würde dann aber auch bedeuten, man kann nur immer etwas initiieren oder hineinführen, wenn man selber etwas ist. Und wenn ich jetzt in diesen Kämpferstadium reingehe, in dieses Kriegerstadium, könnte man genauso Krieger nennen, dann hieße das ja, dass mein Vater im Himmel auch ein Krieger ist. Aber der ist doch mein lieber Papa, der sich um mich kümmert, um mich liebevoll umsorgt. Das ist doch kein Krieger. Heute würde man vielleicht sagen, das ist doch ein zivilisierter Pazifist. Das ist doch kein Soldat. Ja, das stimmt beides. In der Bibel ist es ganz klar, eindeutig, nur drei kurze Stellen. Jeremia 20,11, aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Oder 1. Mose 15,3, der Herr ist der rechte Kriegsmann. Herr ist sein Name. Oder Jesaja 42,13, das letzte. Der Herr zieht aus wie ein Held. Wie ein Kriegsmann kommt er in Eifer. Laut erhebt er das Kampfgeschrei. Wenn ich mir das so vorstelle, wenn ich mir manchmal so Filme angucke, wenn die dann auch so schreien, wie der Herr dann schreit, das muss schon gewaltig sein. Zieht wie ein Held wieder seine Feinde. Also Gott ist ein Krieger, er kämpft für uns und er kämpft an unserer Seite. So die Frage, in welchem Alter sind wir jetzt? Wann sollte das passieren? Wenn ich nach der Bibel gehe, da gibt es noch eine ganz klare Sache, 4. Mose 1,3. Nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Israeliten auf nach ihren Geschlechtern, kannst du mal nächste Folie machen, und Sippen und Namen, alles was männlich ist, Kopf für Kopf, von 20 Jahren an. Und darüber, was wehrfähig ist in Israel. Ihr sollt sie zählen nach ihren Heerscharen, du und Aaron. Also 20 ist so der Punkt, wo der Abenteurer zum Krieger, zum Kämpfer wird, werden sollte. Und hier ist interessant, die werden alle gezählt, diese Männer ab 20. Und da ist ja jetzt nicht jeder ein ausgebildeter Soldat oder, sondern Gott geht einfach davon aus, wenn jemand 20 ist, wenn ein Mann 20 ist, dann kann er das. Dann kann er sich dazu ausbilden lassen, weil er alle Voraussetzungen dafür hat. Gut, wenn ich so an Krieger denke, oder an starke Krieger vor allen Dingen, da fällt mir immer zuerst der Simson ein. Das war sicherlich so der stärkste in der Bibel. Lese mal kurz nochmal Richter 15 ab Vers 9. Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und breiteten sich aus bei Lehi. Aber die von Juda sprachen, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Sie antworteten, wir sind heraufgekommen, Simson zu binden, dass wir ihm tun, wie er uns getan hat. Da zogen 3000 Mann von Juda hinab in die Felsenkluft von Etam. Also sie hatten scheinbar auch ein bisschen Schiss vor dem, mit 3000 Leuten einzugehen. Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns das angetan? Er sprach zu ihnen, wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen wieder getan. Sie sprachen zu ihm, wir sind herabgekommen, dich zu binden und in die Hände der Philister zu geben. Simson sprach zu ihnen, so schwört mir, dass ihr selber mir nichts antun wollt. Sie antworteten ihm, nein, sondern wir wollen dich nur binden und in ihre Hände geben und wollen dich nicht töten. Und sie banden ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn hinaus aus der Felsenkluft. Und als er nach Lehi kam, jauchzten die Philister ihm entgegen. Und jetzt kommt es für mich wichtig, aber der Geist des Herrn geriet über ihn. Der Geist des Herrn geriet über ihn und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versenkt hat, sodass die Fesseln an seinen Händen zerschmolzen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken. Da streckte er seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Und Simson sprach, mit eines Esels Kinnbacken habe ich sie geschunden, mit eines Esels Kinnbacken habe ich 1000 Mann erschlagen. Ja, die Geschichte kennen wohl die meisten. Viele Kinder kennen die auch, die Jungs sind auch immer hören da ganz gut hin, weil das genau die Geschichte ist, die sie erkennen. Die kennen die von Spider-Man, von Superman, von Hulk. Ein normaler Mensch verwandelt sich plötzlich in etwas Starkes, Übermächtiges, Übermenschliches. Und das passiert hier auch mit dem Simson. Der ist eigentlich ein ganz normaler Mensch, aber wenn der Geist Gottes über ihn kommt, dann kann er das. 1000 Mann mit einem Kinn, mit einem Eselskinnbacken erschlagen. Der John Eldridge, also der das Buch geschrieben hat, der schreibt da was ganz Wichtiges zu. Eine Geschichte für den Kindergottesdienst? Vielleicht. Aber ich habe noch nie als Moral von der Geschichte gehört, dass Kinder passiert, wenn der Geist Gottes auf einen Mann kommt. Aber genau das passiert. Ein Mann beginnt den Kampf, wenn der Geist Gottes auf ihn kommt. Und da gibt es noch mehr Beispiele in der Bibel, nicht nur bei Simson, das geschieht mit Othniel, Richter 3,9, das geschieht mit Gideon, Richter 6,34, das geschieht mit Jephtha, Richter 11,29 und das geschieht natürlich auch mit David, 1. Samuel 16,13. Und auch unser herzallerliebstes Jesulein, der die Geldwechsler und Opferverkäufer aus dem Tempel mit einer vorher noch selbstgeflochtenen Peitsche verjagt. Also das war jetzt keine Kurzschlusshandlung. Der hat sich erstmal hingesetzt und hat eine Peitsche geflochten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich aus dem Seil oder aus Lederstriemen oder wie auch immer. Er hat sich jedenfalls erst hingesetzt und eine Peitsche geflochten. Und hat dann diese Geldwechsler und Opferverkäufer verjagt. Denn der Eifer für dein Haus verzehrt ihn, wie Johannes 2,17 steht das, schreibt. Und auch seine Zunge, also die Zunge von Jesus, war scharf wie ein Schwert. Matthäus 23,33, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen seid ihr voller toten Gebeine und lauter Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Grabmäler baut und die Gräber der Gerechten schmückt und sprecht. Hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden am Blut der Propheten. Damit bezeugt ihr von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die Propheten getötet haben. Wohlan, macht auch ihr das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Passen diese Worte zu unserem Jesu-Bild mit den schönen Locken und dem sanften Blick, der so über die blumengeschmückten Wiesen daher schwebt? Ja. Übrigens hat sich das ja auch immer wieder wiederholt, auch in der Kirchengeschichte, was jetzt gerade war, dass die den die sie vorher gekillt haben, später Denkmäler setzen. Also wenn ich zum Beispiel an Johanna von Orléans denke, die wurde als Ketzerin verbrannt und 500 Jahre später wird sie dann heilig gesprochen. Jesus kämpfte für die Reinheit des Tempels, er kämpfte mit Satan, also in der Wüste. Er kämpfte für jede einzelne Menschenseele, um sie zu retten. Und daran mache ich so auch fest, was so ein Kampf ist, der gerecht ist. Und zwar muss es bei einem gerechten Kampf um etwas gehen, für das es sich wirklich lohnt zu kämpfen. Kurze Geschichte von mir. Ich war als Kind, eigentlich bin ich ja immer noch, als Kind ein sehr friedliebender Junge und habe mich aus so Streitereien und Kloppereien eigentlich immer rausgehalten. Aber so in der Grundschule war da immer so ein Moment, da gibt's ja immer diese Rivalitäten, A-Klasse, B-Klasse. Ich war in der B und die A, das waren immer die, naja, jedenfalls gab's in der A, ich nenne ihn jetzt mal Goliath, weil der war wirklich so richtig stämmig stark. Und er hat sich dann in der Pause mal irgend so einen kleinen Jungen meiner Klasse vorgeknöpft und das war kein gerechter Kampf. Und dann, da musste ich dann doch mal meine pazifistischen Grundgedanken und Überzeugungen, habe ich sie über Bord geworfen und bin dann da reingegangen. Und eigentlich, der war viel stärker wie ich, aber ich hatte die größere Reichweite. Das heißt, der Kampf endete mit einer seiner blutigen Nase und dann war das entschieden. Heute gibt es extra Streitschlichter an den Schulen, die werden ausgebildet, damit alles friedlich abläuft. Interessanterweise ist der Goliath später einer meiner besten Freunde geworden. Also, ja. Aber auch als Erwachsener gibt es Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und hier funktioniert es nicht mit Fäusten. Zum Beispiel eine Ehe. Das ist das, was mir als erstes einfällt. Oder die Institution Ehe, Kinder, Freunde, Gemeinden, Notleidende, ungerecht behandelte, hilflose Menschen. Wenn man so die Bibel, vor allen Dingen das Alte Testament liest, dann kommt da ganz oft, unterstützt die Waisen, die Witwen und die Fremdlinge. Ja, warum? Warum sagt das Gott so oft da? Weil die niemand haben, die für sie einstehen, die für Gerechtigkeit sorgen, die für sie kämpfen. Und deswegen schärft Gott das denen richtig ein, immer wieder. Für die Witwen, für die Waisen und für die Fremdlinge. Und das gilt für uns genauso. Heute sind diese Fremdlinge die Ausländer, die Asylanten, die Obdachlosen. Und heute aber auch immer noch die Alten, die in irgendeiner Ecke abgeschoben werden. Oder die Kinder, die auf der Straße leben müssen. Aber diese Not muss gar nicht so weit weg sein. John, da lese ich mal gerade ein Beispiel vor aus seinem Buch. Also es geht um die Frage, kann etwas bewahrt werden ohne Kampf? Eindrucksvoll wird das im Kinofilm Das Comeback deutlich, das auf der wahren Geschichte des Boxers James G. Braddock basiert. James verliert seinen Antrieb zu kämpfen und deswegen verliert er schließlich auch seine Kämpfe. Als er dann die große Depression zuschlägt und seine Familie zugrunde zu gehen droht, flammt in dem Mann ein Feuer auf. Er steigt wieder in den Ring und knockt weit jüngere und stärkere Gegner aus. Sein Manager fragt ihn verblüfft, was ist denn hier, wo ist das denn hergekommen? Es kam von innen, von einem bisher schlafenden, nun aber erwachten Kämpfer. In einer Pressekonferenz wird ihm eine ähnliche Frage gestellt. Wofür kämpfen Sie? Milch ist seine Antwort. Er kämpft für das Überleben seiner Familie. Manchmal muss die Schlacht in nächster Nähe zum eigenen Haus stattfinden, damit der Kämpfer ein Mann erkennbar wird. Vielleicht lässt Gott deshalb so oft Schicksalsschläge im nächsten Umfeld eines Menschen zu. Kannst du mal das wegmachen? Aber was tut der Mann von heute? Oder eigentlich, was tut er schon immer? Er bleibt passiv. Er ist wie gelähmt. Er ist nicht bereit, Stellung zu beziehen und den Kampf zu kämpfen. Adam tritt nicht gegen die Schlange an, als diese Eva verführt. Deswegen mussten wir aus dem Paradies vertrieben werden. Die Israeliten weigern sich, das Land einzunehmen, obwohl Gott es ihnen zugesagt hat. Und deswegen müssen die 40 Jahre da in der Wüste umherirren, bis auch der letzte passive Mann gestorben ist. Auf meiner Arbeit läuft etwas schief. Spreche ich das an oder lasse ich das laufen? Das ist ein aktuelles Beispiel aus dem Männerkreis letztens. Meine Frau hat einen schlechten Tag. Gehe ich trotzdem auf sie zu oder verstecke ich mich lieber im Keller und repariere den Trockner? Das ist ein Beispiel von mir. Meine Tochter hat Liebeskummer. Weiche ich diesem heißen Eisen aus oder stelle ich mich dieser Beziehungsarbeit? Und so gibt es unzählige Beispiele in Bezug auf Finanzen, Schwiegereltern, Eltern, Konflikt in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis und. Wir Männer müssen mit Gottes Hilfe diese Passivität überwinden. Und das ist auch möglich. John schreibt, dass Gott selbst in jedem Mann das Herz eines Kämpfers eingepflanzt hat, weil er nach seinem Bilde geschaffen ist. Mit 20, 21 wollen die Männer normalerweise auch die Welt verändern. Und manchmal gelingt es ihnen ja auch. Ich denke an Martin Luther, von mir aus auch die 68er-Bewegung. Ob das eine positive Veränderung war, sei dahingestellt, aber sie haben die Welt verändert. Die Studenten damals am Platz des himmlischen Friedens oder auch die Jünger Jesu. Wenn ich diese Filme sehe, da sind das immer so Graubärte, mit so ganz alt schon, aber das ist ja Quatsch. Die waren so 20, 21, genau im Alter des Kämpfers. Und jetzt bringe ich noch ein anderes Wort ins Spiel. Also hier ist die Passivität und jetzt kommt die Aggression. Und dieses Wort Aggression ist ja heutzutage total negativ besetzt. Zunächst bedeutet Aggression, aber deutsch übersetzt eigentlich nur Angriff. Ist Angriff immer negativ gemeint? Wenn ich zum Beispiel sage, ich nehme etwas in Angriff, ist ja so eine Redewendung, dann bedeutet das nicht mehr und auch nicht weniger, dass ich mich jetzt endlich mal damit befasse, dass ich da Einfluss drauf nehmen will, dass ich etwas verändern will, dass ich das nicht so lasse. Einfluss darauf ausüben heißt, ich winde mich nicht mehr darum herum, sondern ich stelle mich jetzt dem Problem und weiche ihm nicht mehr aus. Und diese aggressive Seite des Mannes verhilft ihm, diese passive Seite zu überwinden. Und deswegen braucht der Mann auch so einen aggressiven Impuls. Jeden Tag und in jeder Situation muss ich mich immer wieder fragen, entscheide ich mich jetzt für die aggressive Seite des Kämpfers oder für die passive Seite dieses Versagers Adam. Und kämpfen bedeutet alle natürlich in den seltensten Fällen jetzt wirklich Gewalt anzuwenden, dass ich mich als GSG-9-Kämpfer ausbilde oder sonst was, weil der Kampf mit der Schreibfeder ist oft viel effektiver und der Erfolg auch anhaltender. Die Bibel sagt auch, dass das Wort schärfer ist als ein Schwert. Ich habe vor ein paar Tagen einen Film gesehen, Amazing Grace heißt er. Da geht es darum, dass ein englischer Parlamentarier um 1797 war das, versucht hat, die Sklaverei abzuschaffen. Und er hat viele Kämpfe gehabt, er hat viele Niederlagen erlebt, aber nach vielen Versuchen, Anläufen und immer wieder das Einbringen, immer wieder das in die Gesellschaft bringen, immer wieder ja, neue Gesetzesvorlagen bringen, hat das irgendwann geschafft. Er hat es erreicht, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Nicht nur in Großbritannien, im ganzen Commonwealth. Und dann sind die anderen Staaten nachgezogen. Ein Mann, der dies erkannt hat, der fragt nicht länger nur ständig, warum ist das Leben so kompliziert? Warum habe ich das so schwer? Ein Kämpfer sagt, ich lasse dem Bösen und der Ungerechtigkeit nicht mehr länger seinen freien Lauf. Ich springe jetzt in die Bresche. Angesichts von Problemen steht er auf, handelt und kämpft. Wie hat das Wirken Jesu angefangen? Erstmal Taufe. Ganz klar die Zusage, der geliebte Sohn. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Dann wird er von dem Geist, also von dem Heiligen Geist, in die Wüste geführt. 40 Tage Fasten, nichts essen, heiß, Sonne, Entbehrung, körperliche Strapazen, würde ich sagen, Abenteurer. Und dann in diesem, ja, auch körperlich geschwächten Zustand, dann kommt der Satan und greift an. Dann ist der Kämpfer gefragt. Er hat ihm widerstanden und hat mit ihm ein Wortgefecht geführt, bis der Teufel wieder abblies von ihm. Er hat uns damit ein Beispiel gegeben, auch ein Beispiel für Disziplin, für die richtige Ausrichtung. Der Körper und die Seele müssen dem Geist folgen und nicht der Geist der Seele oder die Seele dem Körper oder sonst irgendwie, sondern der Geist muss die Richtung angeben. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus Gottes Mund kommt. Das ist Geist, Rhema, Logos und Rhema. Und eine solche Disziplin, die wirkt diese Leidenschaft, diesen aggressiven Impuls nicht ab, sondern so eine Disziplin, die spannt diese Kraft der Aggression ein, wie so ein Pferd, was vor einen Wagen gespannt wird. Er lenkt sie, diese Disziplin lenkt und macht das Ganze damit überhaupt erst effektiv. Warum gibt es heute nur so wenige Männer, die kämpfen? So empfinde ich das zumindest. Ich bin ja auch erst gerade dabei, das zu lernen. Es liegt, wie so oft, an Verletzungen, die dem Jungen zugefügt wurden. Wenn ein Junge zum Beispiel ständig hört, dass Aggressivität grundsätzlich falsch ist und unchristlich ist, man muss immer nett und lieb und freundlich sein. Damit kann man den Kämpfer schon im Keim ersticken. Weil wenn der Junge immer hört, du darfst dich nicht wehren, du darfst nichts gegen Ungerechtigkeit tun, du musst immer lieb, nett, freundlich sein. Ja, nochmal ein kleines Zitat. Vor Jahren hatte ich einen Kollegen, der damals Vater eines kleinen Jungen war. In einem Artikel schilderte er, wie der kleine Kerl seine aufgetürmten Bauklötze umschubsen wollte. Aber der Vater erlaubte es ihm nicht. Im Leben geht es nicht ums Einreißen, sondern darum, sich gegenseitig aufzubauen. Was für ein hanebüchener religiöser Unsinn. Nicht umsonst heißt es in der Bibel, alles auf der Welt hat seine Zeit. Niederreißen und aufbauen, Krieg und Frieden. Kleine Jungen wollen wissen, dass sie Macht haben. In der Ethik eines Dreijährigen bedeutet das Umschubsen von Bauklötzen nichts anderes als Machtausübung. Wow! Schau mal, wie stark ich bin. Wer dem Knirps weismacht, dass das Sünde ist, der verweichlicht ihn genauso, wie wenn er ihm nie erlaubt, Krieg zu spielen oder die Rolle des Superhelden einzunehmen. Ich bin sicher, der Junge wird zu einem sehr netten Mann heranwachsen. Natürlich gibt es auch das andere Extrem. Und das andere Extrem ist genauso schlecht. Ein Junge, der noch in diesem Stadium des geliebten Sohnes ist und dann von dem Vater hört, du musst dich durchsetzen, du musst zurückschlagen, in Situationen, die völlig aussichtslos sind, wo er einfach keine Chance hat, wo er nur verlieren kann. Das ist genauso falsch. Das war vielleicht die Generation früher. So die große Gefahr. Anderes Problem ist oft, wenn der Junge, der Abenteurer versucht, sich irgendwie einzubringen, irgendwie was zu tun, irgendwie sich zu engagieren, aber er wird immer nur verspottet, er wird runtergemacht, er wird nicht ermutigt, sondern er erlebt immer wieder, er verliert. Kleines Beispiel von mir. Ich bin ja der Jüngste von 3 Söhnen und meine großen Brüder, die sind 5 und 6 Jahre älter wie ich. Und ich habe ab und zu mit denen, haben die noch mit mir gespielt, sei es jetzt Schach, sei es jetzt Tischtennis, sei es jetzt Federball. Und ich als kleiner Panz habe natürlich immer verloren. Immer verloren. Da knapper ich heute noch dran, wenn ich mit meinen Kindern spiele, dass ich schlecht verlieren kann. Gut, was natürlich auch in dieser vaterlosen Gesellschaft schwierig ist, wenn der Junge kein Vorbild hat, der ihn unterweist, keinen gerechten König, dem er Gefolgschaft schwören kann. Habe ich ja schon mal erzählt hier, mein Vater war sehr beschäftigt mit seiner Firma, mit seiner Gastwirtschaft, mit seinem Landhandel. Und alles, was so die Kinder anging, das hat er sich rausgehalten, das hat er seiner Mutter, seiner Frau überlassen, wie das in der Generation oft so war. Also ich habe ihn sehr passiv, sehr teilnahmslos erlebt. Es war eigentlich egal, was ich gemacht habe. Und das hat in mir so einen Frust, so einen Ärger irgendwie ausgelöst. Deswegen habe ich dauernd irgendwelche Sachen gemacht. So sehe ich das heute, die wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber ich habe sie gemacht, um meinen Vater endlich mal aus der Reserve rauszulocken. Frust, Ärger, Respektlosigkeit. Und es fehlt oft so eine gute Sache, dem der Junge sich verschreiben kann. Also das Vorbild fehlt, der König, dem er Gefolgschaft schwören kann, und eine gute Sache, dem er sich verschreiben kann. Ich weiß, solche Worte sind gerade hier in Deutschland sehr gefährlich. Wir haben unsere Geschichte, Drittes Reich, aber ich sage jetzt einfach mal, nur weil Hitler das missbraucht hat, nur weil er diese eigentlich göttlichen Grundsätze missbraucht hat und auf sich bezogen hat, dass der Satan das nachgeäfft hat, heißt es nicht, dass das grundsätzlich falsch ist. Wenn ich wirklich Jesu Jünger sein will, muss ich genau das tun. Ich muss mich mit Haut und Haaren ihm völlig hingeben. Ich muss ihm folgen und ich muss ihm gehorchen. Ich muss mich ihm verschreiben. Das heißt letztendlich, dass ich meinen Gott mit meinem ganzen Herzen, von meinem ganzen Gemüt, mit meinem ganzen Verstand, mit meiner ganzen Kraft liebe. Das ist es. Klar, das haben die Nazis mit Hitler auch gemacht. Aber das heißt nicht, dass, wie gesagt, wenn der Satan das nachäfft und missbraucht, dass es grundsätzlich falsch ist. Ich muss mich natürlich Gott hingeben und nicht irgendeinem Menschen. Egal welche Menschen. Wenn ich so Jesus angucke, der hat zu seiner Zeit, wo er dann wirklich sein Outcoming hat, sag ich mal, mit 30, da ist der Josef ist irgendwie weg. Keine Ahnung, der ist verschwunden, gibt es nicht mehr. Wird nirgendwo mehr erwähnt. Der hatte keinen irdischen Vater mehr, scheinbar. Er war zu dem Zeitpunkt vaterlos. Und das ist bei uns oft ja genauso. Und deswegen haben wir eigentlich eine große Chance. Er hatte einen himmlischen Vater, der ihm alles zeigte und ihn alles lehrte. Und hier stehen wir eben im Nichts nach. Auch in uns kann unser himmlischer Vater das Kämpferherz wieder heilen, wiederherstellen, aufbauen, stärken, stählen, damit wir genauso beherzt, widerstandsfähig und kämpferisch werden, wie Jesus es war. Das geschieht natürlich nicht von heute auf morgen. Wir alle brauchen diese Zeit des Übens, des Trainings, so wie die Jedi-Ritter aus den Star Wars-Filmen trainieren müssen oder Neo mit Orpheus bei Matrix oder selbst Spider-Man, wenn der seine Kräfte über Nacht bekommt, dann muss er erstmal lernen, wie gehe ich denn damit um. Und dann, das finde ich die absolut beste Szene von Spider-Man, wenn er so das erste Mal versucht, an seinem Seil rüber zu schwingen und dann an die Wand klatscht. Er muss üben, er muss lernen, er muss trainieren. Eine Möglichkeit für mich ist ja so der Schwertkampf und ich bin froh, dass einige Männer da jetzt mitmachen wollen. Und da geht es mir aber nicht so nur um die Bewegung oder die Technik, sondern es geht mir eigentlich mehr um die innere Haltung, die Einstellung. Dass ich meinen Stand finde und bewahre und mich nicht umschmeißen lasse. John zählt viele praktische Dinge auf, wie man schon bei einem Jungen dieses Kämpferherz entwickeln kann. Da können die Mamas jetzt mal gut und die Papas vor allen Dingen gut zuhören. Ringen mit Papa, Kissenschlachten, Schneeballschlachten. Wichtig ist, dem Jungen auch mal gewinnen zu lassen, aber auch nicht immer, weil dann verliert er den Respekt. Dann denkt er, der Papa, den haue ich ja um. Auch mit Waffen spielen lassen. Mit Waffen spielen lassen. An Fasnacht ist es ja noch ein bisschen erlaubt, aber außerhalb von Fasnacht darf ein Junge eine Pistole haben, darf er ein Gewehr vielleicht sogar haben oder sogar ein MP oder sowas. Ich meine, bei meinem Jungen habe ich es nicht erlebt, aber ich erlebe es bei den Schülern bei mir in der Schule. Wenn die irgendeinen Ast finden, dann ist das eine Waffe für die. Dann ist das eine Panzerfaust von mir aus. Sich als Superheld verkleiden dürfen und auch in dieser Rolle leben und ihm auch Geschichten von Helden sagen und Kämpfern lesen lassen. Auch die Bibel ist voll davon. Auch einmal zuschlagen dürfen, sei es jetzt Bauklötze, sei es Äste im Wald oder ein Boxsack im Keller. Natürlich immer auch mit diesem Gegengewicht der Selbstbeherrschung und der Achtung vor dem anderen. Da ist jetzt der Vater gefragt, der das dann reguliert. Aus dieser Frage des Abenteurers, habe ich es drauf, wird also jetzt in diesem Stadium die Aussage, du bist gefährlich und stark, eingewischt, aber setz dich für das Gute ein. Also setz deine Kraft und deine Gefährlichkeit für das Gute ein. Hierzu gehören nach John drei wichtige Elemente: Tapferkeit, eine feste Überzeugung und eine epische Geschichte. Tapferkeit ist der Mut in körperlicher, emotionaler und geistlicher Hinsicht. Körperlicher Mut ist wirklich eine reale Gefahr, da nicht wegzulaufen. Emotionaler Mut bezieht sich auf Risiken in Beziehungen, und damit tun wir Männer uns sehr schwer, Freundschaft und Ehe und sowas. Und die geistliche Tapferkeit, dem Bösen zu widerstehen, das heißt auch den Versuchungen und Schwächen, die der Feind genau kennt. Das war die Tapferkeit, dann die feste Überzeugung. Die feste Überzeugung, dass ich wirklich für das Gute kämpfe und dass es sich lohnt, sich für die Schwachen einzusetzen und Gerechtigkeit zu schaffen, auch wenn man selbst dabei zu Schaden kommt. Und wenn ich dann noch schwer lange darüber nachdenke, damals, als ich gegen den Nachbar, den aus der Parallelklasse da angetreten bin, wenn ich da gedacht habe, oh Mann, der ist eigentlich viel stärker und soll ich das wirklich machen? Nee, puh, nee, da kriege ich, oh ja, das schaffe ich ja nie. Und solche Gedanken, das, da wäre es schon vorbei gewesen. Und ich will jetzt mal betonen, dass in diesem Stadium wahrscheinlich auch noch ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken da sein wird. Und das ist in dem Stadium auch okay. Der Weise kommt dann später. Also das, meine Frau wirft mir das auch immer vor. Du singst immer nur in Schwarz-Weiß. Ja, im Moment ist es so. Ich brauche im Moment noch das klare Gute und das klare Böse. Und dann habe ich eine Orientierung. Ja. Die epische Geschichte bedeutet, dass ich Teil eines größeren Ganzen bin. Also, dass ich zu einer Gruppe dazugehöre und dass ich in eine Geschichte gehöre, die vor mir angefangen hat und die noch weitergeht, wenn ich schon nicht mehr da bin. Also Tapferkeit, feste Überzeugung, epische Geschichte. Das braucht man um. So die Gewissheit, du bist gefährlich und stark, setzt sich für das Gute ein, zu bekommen. Und dann gibt John, das möchte ich auch noch kurz weitergeben, so ein paar Ratschläge von erfahrenen Kämpfern, so wie das John nennt. Und den ersten Punkt finde ich interessant, den hat der Christian Bott auch uns eingeschärft, als er hier das Schwertkampfseminar gemacht hat. Kämpfe nur den Kampf, der für dich bestimmt ist. Frage zuerst Gott, willst du, dass ich diesen Kampf führe? Erbitte deine Anweisung wirklich direkt vom König, vom Oberbefehlshaber. Der Feind, der will dich in zahllose Kämpfe verwickeln, sodass du nachher überhaupt nicht mehr weißt, was, wie, wo, hä? Verwickeln und so schwächen. Und das nächste ist das, was ich eben schon gesagt habe, kämpfe jeden Kampf nur einmal. Grübele nicht darüber nach, male dir nicht aus, was alles passieren könnte, was dann ist und wie mit dem Jungen aus der Parallelkämpfe. Sonst kämpfst du immer zweimal. Erstmal mit deinen Sorgen und dann, wenn du dich tatsächlich diesen Kampf geschafft hast, dann nochmal in echt. Kämpfe jeden Kampf nur einmal. Bei Widerstand in wichtigen Angelegenheiten ist es oft eine geistliche Attacke. Wichtige Sachen sind für John und auch für mich immer das, wenn Menschen zum Leben kommen, wenn die heil werden, wenn die erlöst werden, wenn die befreit werden, jede Quelle der wahren Freude. Und der Feind will wirklich jede Quelle der wahren Freude vernichten, zerstören. Und sobald ich mich aufmache, dann kommt plötzlich der Widerstand. Widerstehe sofort. Das hat Luther auch schon gesagt. Ich kann nicht verhindern, dass die Krähen über meinem Kopf kreisen, aber ich kann verhindern, dass sie ein Nest auf meinem Kopf bauen. Das heißt, es geht darum, diese feindlichen Gedanken schon an der Tür zu widerstehen und sie erst gar nicht ins Haus zu lassen. Manchmal muss man dann eben auch mal beten, widerstehen und entschlossen handeln, wenn mir nicht gerade danach ist und es sich irgendwie auch gar nicht gut anfühlt. Es ist wichtig, sofort zu widerstehen. Und mit diesem Anfühlen ist auch der nächste Punkt direkt verbunden. Du wirst dich, wenn du in dem Kampf stehst, und so geht es mir dann auch oft, wenn ich so voll kämpfe, dann fühle ich mich gar nicht stark und kämpferisch. Inmitten von dem Kampf, da bin ich oft so ein bisschen verwirrt, orientierungslos und von Selbstzweifeln geplagt. Und das ist aber auch alles Strategie des Feindes. Das heißt, es ist normal, es ist leider so. Und eigentlich ist das dann ein Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Halte die Stellung. Eine Schlacht ist nicht mit dem ersten Kampf beendet. Wenn ich dann kämpfe und ersten Sieg errungen habe, dann kann ich nicht mich voll auf den Sofa legen und denken, ach, das habe ich aber gut gemacht, sondern da geht es wahrscheinlich direkt weiter. sondern ich muss dann wirklich die Stellung halten, bis die Schlacht vorbei ist. Nicht nur der Einzelkampf. Ich brauche einen langen Atem und Ausdauer, um bis zum Sieg durchzuhalten. Und der letzte Punkt ist, heilige dich. Das ist ja heutzutage irgendwie ein komisches Wort, heilige dich. Wenn ich an Jesus denke, der war so sündlos, dass er keine Angriffsfläche geboten hat. Da war nichts, worüber man Macht erlangen konnte. Und mir ist aber wichtig zu sagen, dass es hier nicht darum geht, ein anständiger Kerl zu sein, weil es sich so gehört. Sondern wir müssen heilig sein, damit wir überhaupt in dem Kampf bestehen können. Ansonsten sind wir schnell raus aus dem Spiel. Wenn die Israeliten in den Kampf zogen, haben die meistens die Anordnung gekriegt, heiligt euch, das heißt, kein Sex vor der Schlacht, waschen, Kleider waschen. Na gut, das sind äußere Sachen, aber das hat, denke ich, bei den Männern auch was bewirkt. Denn damals wie heute ist der Feind letztlich der gleiche geblieben, weil er immer noch die Ursache allen Übels ist. Und damit komme ich zur letzten Folie. So seid nun Gott untertan. Dieser Satz wird so oft vergessen. Das nervt mich manchmal. Da wird immer nur so zitiert, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Aber das funktioniert nicht, wenn wir erst nicht so seid nun Gott untertan sind. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir können nicht widerstehen, wenn wir nicht zuerst Gott untertan sind. Das heißt, ihn und seinen Willen über uns und unseren Willen stellen. In dem Wissen, dass er das Beste für uns und auch mit uns erreichen wird. Das Beste für uns und auch mit uns erreichen wird. Gott hat mir heute Morgen gesagt, ich soll jetzt noch was lesen. Und da geht es um diese Tempelreinigung, die ich am Anfang schon mal erwähnt habe, wo Jesus sich vorbereitet und da erst diese Peitsche macht. Und das Pascha-Fest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken. Na, hier steht aus Stricken. Und sie trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um. Und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, tragt das weg und macht meines Vaters Haus nicht zum Kaufhaus. Oder bei Lukas steht, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Heute gibt es in Jerusalem keinen Tempel mehr. Wir sind der Tempel, jeder von uns ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und zusammen bilden wir als Glieder auch wiederum den Tempel. Aber erst ist jeder Einzelne von uns der Tempel. Und ich möchte, dass ihr jetzt in der Lobpreiszeit wirklich Gott nochmal fragt, was sind meine Wechsler und Viehhändler und Götzen und sonstige Sachen, die nicht Gott gefallen und die einfach nicht da hingehören. Nicht in mich, nicht in den Tempel des Heiligen Geistes. Fragt Gott. Und dann gucken wir mal weiter. Amen.